ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen, Timo Blunk.
Hallo. Hallo, Nabi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt, weil du das gerne so möchtest. Ne?
Ja. Magst
du
kein Sie? Wie gesagt, ich sieze nur meinen Vater und er ist schon tot.
Ist das, über deinen Vater reden wir auch noch heute.
Da muss ich aufpassen, sonst wird meine Mutter sauer.
Ja, die lebt aber noch.
Die lebt noch, ja.
Aber die sieht sie nicht. Die siehst du nicht.
Die sieht sich nicht, ich habe meinen Vater auch nicht gesiezt, war ein Joke.
Timo Blunk, ja, Musiker, Produzent, Autor, hat Anfang der 80er Jahre, hast du mit Bands wie Palli Schaumburg oder die Zimmermänner gespielt, du bist da bekannt geworden, warst Teil einer Musikkultur, die man heute so als, wenn man nicht so genau hinguckt, als neue deutsche Welle bezeichnet, wenn man genauer hinguckt, als Avantgarde oder irgendwelchen Zuschreibungen, die es damals gab, aber viele Leute haben Erinnerungen, rege Erinnerungen an diese Zeit und du hattest ein sehr bewegtes und interessantes Leben. Nichtsdestotrotz hast du gerade zum ersten Mal Rosenstolz gehört.
Das stimmt, ja. Jedenfalls bewusst.
Wie kann das sein?
Weiß ich auch nicht. Also ich habe zwar auch schon über die gelesen, aber das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Ja, weil die Sängerin neulich gestorben ist.
Und darüber habe ich dann natürlich alle möglichen kleinen Posts auf den diversen Kanälchen gesehen, aber war mir nicht so klar. Und jetzt höre ich das und denke so, naja, da habe ich jetzt auch nicht so viel verpasst, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat eine relativ große Fangemeinde und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bestimmte Leute sehr anspricht, aber mich nicht so.
Ja, dabei bist du doch ein Fan von deutscher Musik. Du hast mal gesagt, wenn man als Deutscher Englisch singt, das ist irgendwie nichts.
Das ist, also...
Spricht zum Beispiel gegen die Scorpions.
Oh Gott. Ja, obwohl die finde ich schon wieder ganz gut. Ich finde, also es gibt so ganz viele Sujets, über die würde ich gerne mal einen Gruselfilm drehen. Und eins wäre so diese Heavy-Metal-Szene, aber vor allen Dingen so mit den Scorpions. Die sind schon, also wenn du dir die jetzt schon anguckst, ich finde, die sind ja höchstgradig präserviert. Ich weiß nicht, in was die nachts immer schlafen, vorm Aldehyd. Aber die sind, ich finde die irgendwie total cool. Also so visuell vor allen Dingen auch, wie die so weitermachen. Und da würde ich gerne mal mit denen, also wie heißt der Gitarrist?
Rudolf Schenker.
Das finde ich, der müsste eigentlich Schauspieler werden. Und zwar dessen Karriere müsste jetzt anfangen.
Ich glaube, das läuft schon eine Weile. Und dass sie cool sind, ist, glaube ich, unbestritten.
Aber soll ich die Frage beantworten?
Ja, bitte.
Entschuldigung, wenn ich das Gespräch aus der Hand nehme. Aber die deutsche Musik ist potenziell unheimlich toll, aber leider schöpft sie ihr Potenzial nicht aus. Und das sage ich immer wieder. Ich habe auch selber diesen Irrweg mal hinter mich gebracht, nämlich auf Englisch zu singen. Als Deutscher sollte man Deutsch singen. Und es gibt tolle deutsche Bands, aber es gibt auch unheimlich viel deutsche Bands, die singen, als würden sie eigentlich Englisch singen, aber auf Deutsch. Und das habe ich eben schon gesagt, meine deutsche Lieblingsband, das sind die Sterne und ich verehre Frank Spilker. Und es gibt noch so einige andere, aber grundsätzlich finde ich, viele deutsche Musik verschenkt ihr Potenzial.
Und warum tut sie das? Also warum singen Deutsche? Wie klingt das, wenn Deutsche singen?
Ich glaube, das liegt daran, weil die Deutschen es gewöhnt sind, Texte nicht zu verstehen. Weil sie eben vornehmlich sozialisiert sind mit amerikanischer und englischer Musik und da meistens nicht verstanden haben, worum es ging. Da gibt es ja unheimlich tolle Texte, die sie dann unter Umständen auch nicht verstehen. Auch ich verstehe nicht immer alles.
Oder weil Herbert Grönemeyer alles vernuschelt.
Ja, und das ist ein gutes Beispiel. Und deshalb wollen die eigentlich die deutschen Texte nicht verstehen. Das sind die deutschen Texte so wahnsinnig klischeebeladen. Das sind immer die gleichen Bilder. Da werden immer wieder die gleichen Sätze gesagt. Oder es wird eben vernuschelt, so Bapp oder Grönemeyer-mäßig, dass man eben auch nicht genau versteht, was die eigentlich singen. Und ich habe das auch früher immer so gesehen. Also, wenn ich in so Bandkontext gearbeitet habe, dann wurde irgendwie endlos lang an der Komposition gearbeitet und am Arrangement. Und dann kam noch der Text. Und machst du das nochmal eben so? Und ich so, nein, das muss eigentlich andersrum gehen. Der Text muss zuerst kommen. Das Song muss doch was aussagen. Und das wird, finde ich, in der deutschen Musik jetzt nicht komplett ausgelassen, aber leider nicht genug beachtet.
Timo, Palli Schaumburg, das war deine Band Anfang der 80er Jahre. Angefangen hast du aber eigentlich mit einer anderen Band. Und es ist so eine Geschichte, wie man sie oft hört. Ein Schulfreund und du, ihr habt zusammen einfach angefangen, Musik zu machen. Und dieser Schulfreund, der ist zufällig auch bis heute auch in der Musik eigentlich geblieben, wenn man so will. Ne? Das ist Detlef Dinrichsen.
Genau, das ist mein alter und neuer und immer für immer bester Freund Detlef Dinrichsen, mit dem ich schon seit 1978 zusammen bin, platonisch. Und seitdem auch zusammen Musik mache. Der ist auch immer noch dabei, hat natürlich einen anderen Weg genommen als ich. Der war dann lange stellvertretender Intendant des Haus der Kultur und der Welt in Berlin. Aber auch der ist permanent und nachhaltig der Musik verbunden und wird es wahrscheinlich auch sein Leben lang bleiben.
Ihr habt zusammen in der Band gespielt, die Zimmermänner. Und du bist dann später zu Palais Schaumburg gekommen. Jetzt nimm uns mal mit ganz kurz in diese Zeit. Ich habe dich zweimal sagen hören, ich schaue ungern zurück, aber natürlich musst du es trotzdem ständig machen. Und so machen wir es auch heute wieder. Was war das für eine Zeit? Du warst da, glaube ich, 17, 18, 19 Jahre alt und es ging rund in Hamburg.
Ja, also das stellt man sich immer anders vor, als man wir waren nicht die Rolling Stones, ne? Oder wir waren auch nicht Guns N' Roses oder irgend sowas in dem Sinne. Es ging da hoch her. Also ich habe zu der Zeit nur Cola getrunken und vielleicht mal eine Nussschokolade gegessen in der Kneipe. Aber ich habe erst viel, viel später angefangen, überhaupt mal Bier zu trinken. Es ging aber musikalisch sehr hoch her. Und das Wichtigste dabei war, dass ich zu der Zeit in zwei Bands gespielt habe und versuche mal zwei Bands in so einen Tag zu bringen, wenn du gleichzeitig auch noch Zivildienst machst. Und ich war tatsächlich erst 19 und ich mache immer den Joke, dass ich mit 19 auf dem Höhepunkt meiner Karriere war, weil ich da in zwei, also zumindest Palais Schaumburg war relativ erfolgreich. Ob die Zimmermänner jemals erfolgreich waren, das ist auch steht noch zur Diskussion. Aber das war unheimlich, da war unheimlich viel los, da war kreativ unheimlich viel los. Und bei Palais Schaumburg bin ich ja gecastet worden. Also ich war eigentlich bei den Zimmermännern habe ich gesungen und Gitarre gespielt. Und dann wurde ich von Thomas Fehlmann angesprochen in der legendären Kneipe Marktstuben im Karolinenviertel, ob ich mir nicht überlegen wollte oder vorstellen könnte, von der Gitarre zum Bass zu wechseln, weil sie würden bei Palais Schaumburg einen Bassisten suchen. Und ich glaube bis heute, ich wurde da gecastet, weil ich relativ gut aussah zu der Zeit noch. Und Thomas irgendwie im Kopf hatte, möchte irgendwie ein bisschen Pop-Appeal in die Band reinbringen, die doch sehr intellektuell war.
Und das hat ganz gut funktioniert. Also sowohl der Sänger als auch du, hat so kantige Modelgesichter gehabt und so weiter. War der visuelle Aspekt damals schon genauso wichtig, wie es heute im Grunde auch ist?
Der wird immer wichtig sein und war schon immer wichtig. Also wir waren jetzt nicht unbedingt eine Boygroup, aber auf jeden Fall hatte das auf jeden Fall ein gewisses Gewicht. Deswegen haben wir auch einen Vertrag gekriegt bei der Phonogramm, weil wir eben einfach auch visuell überzeugten, weil wir sind dann rumgelaufen in unseren Wanderstiefeln und Jankern und hatten irgendwie Lederhosen, so Knickerbocker an, hatten auch ein ganz, ganz klares Image und das war auf jeden Fall auch visuell bestimmt unser Erfolg.
Jetzt werden sich viele fragen, ja, wie hat denn diese Musik geklungen? Weil viele euch ja so heute in diese Schublade reinschieben, neue deutsche Welle. Ne, aber das seid ihr eigentlich überhaupt nicht gewesen, weil die Musik klingt ziemlich eckig und kantig. Also heute würde die nicht mehr im Radio laufen, sag ich mal.
Ja, sie läuft ab und zu tatsächlich mal im Radio, weil dieser Song, unser Hit, ich halte hier gerade die Finger hoch für Radiohörer, Anführungszeichen, wir bauen eine neue Stadt, der war sehr erfolgreich insofern, als dass er ganz oft verkoppelt worden ist und da verdient man als Musiker viel Geld, wenn du auf solchen Best-of und man wird immer weiter wahrscheinlich immer in den neue Deutsche Welle Katalogen als einer der Hits laufen, obwohl er zu der Zeit in dem Sinne kein Hit war. Das heißt, wir wurden tatsächlich im Radio gespielt, werden auch ab und zu immer noch mal gespielt, werden auch mal wieder gecovert, also Nena hat uns zum Beispiel gecovert mal. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich, wir waren viel zu sperrig, um also mit Hubert K. und Markus und Fräulein Menke mithalten zu können, denn wir waren eigentlich mehr so eine Art von Avantgarde-Punkband, unsere Texte waren eigentlich nicht verständlich, die waren dadaistisch und sehr abstrakt und insofern, wir waren in dem Sinne nicht Teil dessen, was man heutzutage als Neue Deutsche Welle begreift, aber mir ist das mittlerweile total wurscht. Wenn mich jemand anspricht, warst du mal Neue Deutsche Welle, dann sage ich, ja, klar. Es ist einfach auch viel einfacher. Ne? Und mittlerweile ist es so lange her, diesen Kampf, den wir damals kämpfen mussten, dass wir irgendwie anders sind und dass wir eine andere Herangehensweise haben, den muss ich jetzt nicht mehr kämpfen.
Autor, Musiker und Produzent Timo Blunk ist bei uns. Und ich kann diese drei Bezeichnungen im Grunde so einmal mischen und immer hin und her rühren, weil du alles eigentlich zu gleichen Teilen bist, ne?
Ja, und ich finde, es ist eigentlich im Grunde genommen auch alles das Gleiche, weil es ist eine kreative Tätigkeit, die ich da vollführe. Und ich, bei mir ist es ein bisschen wurscht, in welchem Gewerk ich das mache. Es bin immer ich, es sind immer meine Ideen, ob ich ein Buch schreibe, einen Song schreibe oder eine Platte produziere oder auch, was weiß ich, meine kleinen Videos auf Instagram mache. Ich bilde mich permanent weiter, auch einfach, was es für Möglichkeiten gibt, mit denen man sich ausdrücken kann. Und das Insofern sind alles die gleichen. Es ist nur eine andere Seite der gleichen Medaille.
Du bist ja auch relativ offen. Also wir haben gerade kurz in der Musikpause darüber gesprochen, dass es ja interessant ist, dass Menschen ab einem gewissen Alter nur noch alte Musik hören und dass wir beiden jetzt zum Beispiel ganz viel über Palli Schaumburg reden, obwohl das ewig her ist und in deinem Leben nominell einen minimal kleinen Teil ausmacht. Also ist das, bist du adaptierfähig? Kannst du sagen, ja, Instagram, kein Problem, das mache ich. Ich nehme das an.
Also wie du es ja gerade gesagt hast, also wenn ich jetzt immer noch bei Palli Schaumburg stehen geblieben wäre, dann wäre ich jetzt 19. Das ist ja dann schon beinahe eine Behinderung. Also ich habe mich natürlich kontinuierlich weiterentwickelt und bin sehr, sehr neugierig nach wie vor, was irgendwie Musik, Literatur, jegliche Form von Kultur angeht, aber auch andere Entwicklungen. Also ich bin gerade total so auf dem KI-Trip und bilde mich da weiter und bin da... Hab da noch nie, also mein Motto ist still growing. Also ich lerne immer weiter.
Du bist auf dem KI-Trip, aber gleichzeitig ist die KI, also wird ja immer wieder differenziert diskutiert. Ist es jetzt Chance oder ist es Gefahr? Du bist ja auch Unternehmer und hast ein Geschäft. Du hast eine Agentur, machst da auch Musik für zum Beispiel Werbung und so weiter. Wie wirkt sich das da aus, diese Veränderung?
Naja, es ist Chance und Gefahr, ne? Also es erleichtert viele Prozesse. Und wir benutzen auch KI sehr viel mittlerweile schon. Auf der anderen Seite ist sie, wenn es das Kreative angeht, eine Gefahr. Und zwar nicht nur eine geschäftliche Gefahr, sondern auch eine inhaltliche Gefahr. Weil das, was die KI kreiert, ist nicht wirklich Kreation. Das ist im Grunde genommen nur ein Wiedercoin von dem, womit sie trainiert ist ursprünglich mal. Und es gibt viele, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, war so ein bisschen mein Thema, aber es gibt eben viele Bereiche, Studenten, die heutzutage, also Literaturstudenten, die heute ihre Gedichte mit KI schreiben lassen, die lernen nie, wie es eigentlich ist, selber was zu schreiben. Also das heißt, da wird eine ganze Generation von Kreativen im Grunde genommen abgewürgt. Und das ist nur eine der vielen Gefahren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ne, es vereinfacht viele Prozesse. Es befähigt auch Menschen, die kreativ sind, Dinge zu tun, die sie früher nicht gekonnt hätten.
Und schafft auch Zugang für viele Menschen?
Schafft auch Zugang. Und dann denke ich mal wieder, manchen Leuten sollte man vielleicht diesen Zugang nicht gewähren, wenn man sich zum Beispiel die KI-Generation anguckt, was vor allen Dingen so die Rechten, die Politiker auch damit machen, ne? Die ganze Fehlinformation. Also insofern auch da viele Gefahren.
Welche Rolle spielt es in der Musik? Also hast du da den Eindruck, dass da immer mehr KI-Generiertes über uns hereinbricht, was wir gar nicht vielleicht aus erster Instanz so wahrnehmen?
Ja, also es ist ja so, dass es gibt ja unheimlich viel KI-generierte Musik schon, auch teilweise auf Spotify, gibt's auch, kann man mal ein bisschen nachlesen drüber. Aber das ist ein großes Problem, oder Gott sei Dank ist es ein Problem, weil es urheberrechtlich nicht sicher ist. Da wird die ganze Zeit geklagt, die GEMA hat geklagt, die RIAA, Record Industry Association of America, hat dagegen geklagt. Das heißt, das ist alles noch in der Schwebe. Das funktioniert alles noch nicht so richtig. Aber sich mal eine Idee geben lassen von der KI ist auch nicht unbedingt verkehrt. Und viele Leute benutzen auch, also zum Beispiel kann man sich, wenn man sich von so einer KI eine Musik machen lässt, kann man sich Stems ausspielen lassen und dann kann man mal so einen Teil benutzen. Das ist wie so ein Mitmusiker haben. Wenn man sich ganz und gar davon aber was machen lässt, A, ist es unkreativ, B, ist es ethisch fragwürdig und drittens ist es rechtlich einfach total unsafe.
Also noch vieles im Unklaren, was das angeht. Wie gehst du denn damit um als Geschäftsmann? Also mit deiner Agentur, da musst du ja Mitarbeitende bezahlen, du musst Aufträge reinholen. Wie spielt da die KI mit? Also eher als negativer Faktor oder als Chance?
Naja, es ist insofern ein negativer Faktor, als dass das, was wir da machen, immer wertloser wird. Weil die Leute davon ausgehen, wird ja sowieso nur mit KI gemacht. Das heißt, warum zahlen wir euch eigentlich? Insofern hast du Probleme, deine Preise zu rechtfertigen. Es ist nach wie vor nicht so. Und wenn es so ist, dann ist das eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, dass du tatsächlich etwas, was du durch KI generiert hast, einfach so auf den Sender gibst. Weil da sind ja Marken involviert und die haben auch, also natürlich rechtliche Probleme, aber auch da ethische Probleme. Wenn da rauskommt, dass sie ihre ganze Werbung und ihre Musik mit KI gemacht haben, dann ist das nicht besonders gut für die Marke. Also ja, also insofern auch da. Also es geht uns schlechter wegen KI, das kann man schon mal sagen. Und wir mussten auch Leute entlassen und da sind wir nicht alleine. Das geht aber Anwälten auch so. Das wird auch Ärzten so gehen. Das wird jedem.
Der Wirtschaft geht es so, ne?
Der gesamten Wirtschaft geht es so.
Ein Bereich der Wirtschaft.
Ja, aber es geht, das wird allen bereichen zu können. Es geht ja tatsächlich so, die Leute, die sich das ursprünglich mal ausgedacht haben, die ganzen Coder, Programmer, die werden auch abgeschafft. Was ziemlich, naja, lustig ist das nicht, aber...
Bemerkenswert.
Bemerkenswert, ja.
Dieter aus Stuttgart, der schreibt uns, cool, die rote Platte habe ich noch, er meint Palais Schaumburg. Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Viele Grüße aus Stuttgart.
Gruß zurück.
Wie gehst du mit sowas um? Also einerseits sagst du, ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut. Andererseits, ohne Palais Schaumburg wäre vieles nicht so geworden, wie es werden konnte. Also du hast auch viel davon profitiert. Es trägt einen ja dann eine ganze Weile wie so ein Paraglider durchs Leben. Ist das für dich ein Widerspruch? Oder ist das in Ordnung? Kannst du das annehmen?
Ich nehme jede Unterstützung gerne an. Also klar, ich verlasse mich ab und zu noch mal drauf. Grundsätzlich ist es aber auch ein bisschen so ein Hemmschuh, weil in bestimmten Zirkeln wirst du immer nur der Bassist von Palais Schaumburg bleiben. Das heißt, du darfst dich da auch nicht weiterentwickeln. Und da wirst du auch nicht unbedingt ernst genommen. Ich habe mal eine Kritik gehabt für mein erstes Buch von einem Autor, der heißt Eiren. Mhm. Und der hat geschrieben, wieso schreibt denn der Bassist ein Buch? Der hat ja nicht mal die Songs oder nicht mal die Texte geschrieben oder so. Also du hast dann auch so ein Klischee an der Backe, was du schwer los wirst. Aber nein, also Palais Schaumburg ist natürlich für mich auch in meinem Leben so wichtig gewesen, weil es mich aus dieser bürgerlichen Existenz rausgebrochen hat, in die ich eigentlich hineingewachsen bin. Und du hast es vorhin gesagt, du hast ja auch mal, du bist Arzt, glaube ich. Ich habe auch mal Medizin studiert, weil mein Vater eben auch Arzt war und meine drei Onkels waren Arzt und meine Großmutter und mein Großvater waren auch Arzt.
Wie das also, dann halt so läuft, ne?
Wie es so läuft. Ich hätte auch Arzt werden. Mein Neffe ist Arzt. Ja. Also, und das hat mich, das hat es geschafft, mich aus diesem vicious cycle rauszubrechen und mich eben in so eine Bohemien-Karriere zu schmeißen.
Ja, bin ich sehr dankbar. Jetzt muss ich kurz einhaken, weil ich habe mich ja schon informiert über dein Leben. Mhm. Ich glaube, das Medizinstudium, das ging doch erst nach Palais Schaumburg los.
Ja, nach Palais Schaumburg viel, also das kannst du auch sagen, ich habe angefangen bei Palais Schaumburg zu spielen, da war ich noch in der Schule. Ja. Das ging ja auch gar nicht anders als anschließend. Okay.
Ja, dann habe ich jetzt schlechte Nachrichten für dich. Für die nächsten zwei Minuten bist du jetzt nur der Bassist von Palais Schaumburg. Weil wir uns natürlich interessieren für die Geschichte. Ihr wart ja 1981 mit einer Band auf Tour, Depeche Mode. Und dann nimm uns doch mal mit auf diese Tour. Was gibt's denn dazu? Also du hast da ja schon Dinge erlebt, die dich bis heute auch irgendwie prägen, oder nicht?
Ja, das sind mittlerweile für mich selbst auch Anekdoten, ne? Also, weil ich erinnere mich mehr an meine eigene Wiedererzählung als an diese Situation selbst, das ist schon ziemlich lange her. Wenn du sagst Tour, das waren wenige Auftritte und ich erinnere mich immer am allermeisten an einen Auftritt, den wir mal im Lyceum hatten in London. Da waren wir Teil eines Festivals, Mute Night, Silent Night, organisiert von Daniel Miller von Mute Records.
Das war euer gemeinsames Label.
Genau, ne? Und da waren Depeche Mode aber eben auch noch ganz klein. Also im Sinne von, da waren die auch so alt wie wir. Die sind vielleicht einen Tick älter als wir. Aber die waren auch noch sehr jung und noch sehr blauäugig, milchbärtig. Da waren die noch so Neo-Romantics, haben ihre Freundin noch ihnen die Haare gemacht und ich glaube auch die Klamotten geschneidert. Und das war in dem Sinne eine Erfahrung, die war auch wie vorhin schon gesagt, das war nicht Rolling Stones. Das war eigentlich auch so ein paar Bubis, die irgendwie da in so eine Welt geschleudert werden. Und da hatten wir eigentlich eher, also da waren wir so im selben Boot. Ne? Die haben sich später ganz anders entwickelt und was weiß ich, Dave Gahan war lange heroinabhängig und da waren sie, glaube ich, viel, viel mehr Rock'n'Roll. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch richtige kleine Jungs.
Aber wie hat sich das denn bei euch entwickelt? Weil wenn man sich eure Texte anhört bei Palais Schaumburg und auch die Musik, dann wirkt das überhaupt nicht naiv, sondern das hat was sehr Zynisches auch. Ne? Dieser Dadaismus, der da drin steckt, was sehr, das ist so ein bisschen auch Kunstmusik, es folgt nicht so richtig den gängigen Methoden, wie man so einen Song schreibt. Deswegen hattet ihr wahrscheinlich auch nie wirklich einen Hit. Auf eine gewisse Art waren diese 19-Jährigen ja wahnsinnig abgeklärt.
Ja, da muss ich nur mal eine kurze Geschichte zu erzählen, was ich immer sehr interessant finde. Und zwar, wir waren zu dem Zeitpunkt ja wirklich keine Popmusik. Im Sinne von, unsere Songstrukturen, das waren keine Strukturen. Das waren Jams, die wir aufgenommen haben. Dann haben wir sie durch Tape-Edits strukturiert und dann hat der Sänger darüber gesungen.
Also ihr habt das Band geschnitten.
Ja, das waren wirklich, das waren Cut-Ups. Das waren in dem Sinne keine geschriebenen Songs. Währenddessen haben, und wir haben Musik gemacht mit allem, was gerade da war. Also wir haben zu der gleichen Zeit aufgenommen, unsere erste Platte, wie die einstürzenden Neubauten. Wir haben deren Zeugs genommen, um da irgendwie Beats zu machen und so.
Also wart ihr eurer Zeit voraus?
Naja, also...
Sagen heute viele.
Ja, das ist immer so, das ist immer so ein Ding. Also es gibt nichts wirklich Neues in dem Sinne. Aber davon mal ab, Depeche Mode waren eine totale Popband. Die haben Songs geschrieben wie die Beatles, aber mit Synthi-Instrumenten. Und dann, lustigerweise, ich glaube, die waren auch sehr beeinflusst durch uns oder durch diese ganze deutsche Szene, dann haben die angefangen, so mit Industrial Sounds zu arbeiten und auch irgendwie auf kleine Autowracks einzuhauen und irgendwelche solche Sounds zu machen. Die haben sich eigentlich eher so entgegenentwickelt, während ich dann immer poppiger wurde. Ich habe dann irgendwie zunehmend wirklich so richtig strukturierte Songs geschrieben. Und da war so eine Gegenbewegung eigentlich so ein bisschen.
Brigitte hat uns geschrieben aus der Schweiz, Timo. Und die schreibt natürlich, jetzt redet ihr die ganze Zeit über diese Band. Und sie hat noch bis jetzt noch keinen Song von ihr gehört. Und das sagt ihr nichts. Ist ja auch nicht schlimm.
Kann ja jetzt nur enttäuschen.
Ist nicht mal an der Zeit, das mal kurz anzuspielen. Und ja, das machen wir jetzt.
Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt.
So, das ist Palais Schaumburg und Timo Blunk ist bei uns. Das ist ja der, der gerade diesen prägnanten Bass hier eingespielt hat. So, Brigitta, ich hoffe, du konntest jetzt ein bisschen was damit anfangen mit diesem Song. Du hast 1983, war dann aber auch, nachdem euch Palais Schaumburg bis nach New York geführt hatte und dort Konzerte zu spielen, war es dann für dich vorbei?
Ja, ich wurde geschasst, ich wurde rausgeschmissen.
Ja, so wie du damals gecastet wurdest, wurdest du dann auch wieder rausgeschmissen.
Naja, also auch das, ich weiß gar nicht mehr, inwieweit das tatsächlich Anekdote ist aber oder stimmt, aber es war wirklich ganz abstrus. Wir waren in New York, also wir hatten ja unsere Platte schon 82 in New York gemischt und dann haben wir über Weihnachten und Neujahr 82, 83 mehrere Auftritte in der Danceteria gemacht. Und dafür haben wir da waren wir 2 Wochen in New York. Und da waren wir wieder mit unserer ganzen Entourage, hatten wir auch noch Christian Kellersmann, den Saxophonisten von den Zimmermännern dabei und Moritz von Oswald. Und wir hatten alle unsere Freundinnen dabei. Und aus irgendeinem Grund wurde ich dann so ins Off manövriert. Und das führte sogar so dazu, dass Moritz dann auf einmal mit meiner Freundin zusammen war. Das war wirklich so eine, ich erinnere es gar nicht mehr so richtig. Es war sehr traumatisch und anschließend fiel ich auch in ein ziemliches Loch. Und aus irgendeinem Grund wurde mir dann mitgeteilt, dass der Schlagzeuger, der Keyboarder und der Moritz von Oswald nur noch zu dritt weitermachen wollten. Und der Sänger war vorher auch schon rausgeschmissen worden. Das war der Holger Hiller-Ersatz Walter Thielsch. Also es war wirklich so, das ist auch schon wieder so eine Geschichte, kann man einen Film drüber drehen.
Und Holger Hiller war ja auch schon weg gewesen.
Holger Hiller war auch schon
weg. Der galt ja eigentlich als der Kopf so ein bisschen.
Genau, und der hatte aber sich selbstständig verabschiedet. Und der Rest war dann dieses Manövrieren und auch dieses nach irgendwie internationalen Erfolg schielen. Und dann haben die auch Englisch gesungen und ich wollte nicht Englisch.
Darüber hatten wir gesprochen, genau. Mhm. Und da kommt auch deine Aussage, 1983, da waren meine 80er Jahre vorbei.
Genau.
Dennoch hast du es versucht als junger Mensch, jetzt kommen wir wieder zu dem Medizinstudium, dann hast du versucht, so eigentlich auch als Musiker weiter zu existieren, aber ohne so recht dann erfolgreich zu sein, oder hat das irgendwie geklappt?
Naja, ich hatte noch nicht so richtig die Eier, um meinem bürgerlichen Leben Adieu zu sagen und habe dann tatsächlich erstmal Medizin studiert. Ich komme eben aus einer Ärztefamilie, habe dann aber während ich studiert habe, so nach 3 Jahren festgestellt, dass ich werde ein ganz schlechter Arzt, ich höre jetzt lieber auf und habe mich dann wieder reingestürzt in meine Musikerkarriere, habe dann eine neue Band gegründet, die Grace Kairos, mit denen ich auch relativ erfolgreich war und dann habe ich angefangen zu produzieren. Dann bin ich nach London gegangen, Ende der 80er und dann von London nach Amerika, da war ich fast 15 Jahre lang weg. Und habe dann professionell Musik gemacht, habe Musik gemacht für Filme, für Werbung, habe angefangen, das richtig mit einer Firma zu machen, habe Leute angestellt, habe Studios gegründet und so weiter und so fort. Also habe eine Karriere draus gemacht, wovon man auch leben kann.
Du hast Medizin studiert. Und irgendwie bin ich da so drauf gestoßen, vorhin, als du es kurz gesagt hast, war das der verzweifelte Versuch, irgendwie bürgerlich zu werden?
Ja, das war der, also ich meine, ich sehe das ja gerade bei meinen Söhnen, ich habe 3 Söhne, die sind jetzt mittlerweile in so einer Phase, die sind nämlich schon, oh Gott, die sind schon 29, 32 und 34. Die haben das schon so ein bisschen hinter sich, aber dieses sich finden in dieser Anfangsphase des Lebens, also nach der Schule, so Anfang der 20er, da ist man echt ziemlich orientierungslos. Bei mir war es ja immerhin so, ich hatte das Glück, dass ich genau wusste, was ich wollte. Das heißt, bei mir war es so, ich musste nur das, was ich wollte, durchsetzen. Irgendwann hatte ich einen Plan und irgendwie so eine Stoßrichtung. Aber so viele Leute sind lost und trotzdem, ich war auch eben so halb lost und dachte so, okay, dann werde ich eben Arzt, irgendwas muss ich ja machen mit meinem Leben.
Gab's da Einflüsse? Weil Medizin macht man ja eigentlich auch aus Überzeugung.
Also deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, ich wäre ein ganz schlechter Arzt geworden. Also die Einflüsse sind natürlich meine Familie. Also mein Vater war Arzt, meine 3 Onkels waren Arzt, mein Großvater, meine Großmutter waren Ärzte, mein Neffe ist Arzt. Also insofern.
Also so im Gespräch mit deinem Vater war dann klar, ja natürlich, Junge, wirst du Arzt.
Mein Vater ist... Ja, mein Vater ist, der war selber so eine etwas gespaltene Persönlichkeit, weil der auf der einen Seite auch sehr musisch begabt war, der spielte Gitarre und konnte auch singen. Der wurde aber auch eben in diese Rolle als Arzt gedrängt. Vor allen Dingen, das ist ja so ein richtig krasses Nachkriegskind gewesen. Da wurde sowieso nicht darüber nachgedacht, was die Kinder nun eigentlich machen wollten. Und insofern, der hätte mich eigentlich verstehen sollen oder müssen, hat er aber nicht so richtig. Er hat sich immer mal nicht Sorgen gemacht um mich und dachte, Mann, der macht was Vernünftiges, wird Arzt und so. Und der konnte sich auch nichts anderes vorstellen.
Warst du ein Patriarch?
Ach, ja, war er schon. Also ich meine, diese Generation von Männern, das sind alles Patriarchen. Also der ist 34 geboren gewesen. Ist ein bisschen schwierig. Ich habe aber eine sehr, sehr starke Mutter, die auch immer noch lebt, die da immer sehr gut dagegen gesteuert hat und die eigentlich mich viel, viel mehr beeinflusst hat. Weiß ja selbst, Arzt ist nicht so viel zu Hause. Und insofern hat meine Mutter eigentlich mein Leben sehr viel mehr geprägt als mein Vater.
Also ich denke mal an, dass wenn der Patriarch, bleib mal kurz bei ihm oder vielleicht auch deine Mutter, ich weiß ich jetzt nicht, die haben wahrscheinlich Palais Schaumburg noch so ein bisschen als jugendliche Spielerei abgetan. Aber als dann der Junge endlich Medizin studierte und dann wieder aufgehört hat, gab es da Ärger?
Das gab riesigen Ärger, ja. Und das war wirklich auch eine Zeit lang, wo ich mich dann so ein bisschen von meiner Familie entfernt habe. Ich habe meinem Vater gesagt, ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe sie zum Essen eingeladen. Lustigerweise saß am Nebentisch Boris Becker, das erinnere ich bis heute. Und habe ihm gesagt, so, ich will kein Geld mehr von euch, ich mache jetzt, was ich will, ihr müsst mich auch nicht mehr unterstützen, ich höre jetzt auf mit dem Medizinstudium. Und dann habe ich meine Musikerkarriere verfolgt. Und das, es gab in dem Sinne keinen Ärger, aber mein Vater hat sowieso nie Ärger gemacht, der hat immer gemuckscht. Der hat dann irgendwie nichts mehr gesagt und dann wusstest du schon, der findet es überhaupt nicht gut und das muss ich dann erstmal ein paar Jahre aushalten. Aber irgendwann hat er dann auch eingesehen, dass das vielleicht der richtige Move für mich war.
Du hast gerade erzählt, dass du deine Firma gegründet hast und diese Firma letztlich und auch deine Musikerkarriere hat dich ja dann wirklich auch weit in der Welt rumgebracht. Du bist dann nach USA gegangen und letztlich dann aber doch aus privaten Gründen dort geblieben.
Also es ging damit los, dass ich nach London gezogen bin, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland werde ich nichts mehr. Zu dem Zeit war es auch so, dass eigentlich der Musik einfach eine Einbahnstraße war. Das kam immer vom Ausland. Und wenn mal was in Deutschland was wurde, dann wurde es auch nicht unbedingt das, was ich so gemacht habe. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss nach England. Ich muss irgendwie meinen Horizont erweitern. Ich muss die Musik, die ich machen will, an dem Ort machen, wo sie im Original herkommt. Und dann bin ich nach England gezogen. Und da habe ich meine jetzt mittlerweile Ex-Frau, die Mutter meiner Kinder, meine Baby-Mama, kennengelernt und bin dann ihr, die ist Amerikanerin, und bin ihr dann nach Amerika gefolgt. Ja, und das heißt, der Move nach Amerika, das war zunächst mal aus privaten Gründen. Mhm.
Aber jetzt, Timo, bist du vor allem unter die Autoren gegangen und dafür muss man so ein bisschen in dein Leben zurückgehen. Es gibt ja immer so reflektorische Passagen in einem Leben. Unter anderem hast du in einer ja mal gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, du schaust nicht gern zurück. Für dein literarisches Debüt hast du dann aber doch sehr ausgiebig zurückgeschaut. Warum? Also gab es da Phasen, die auch nicht so gut waren?
Ja, das hatten wir nicht mal Sex. In den 80ern habe ich angefangen im Krankenhaus zu schreiben. Und zwar, und ich muss aufpassen, dass ich nicht das, was ich dir zwischendurch immer erzähle, nochmal, also ich kriege es ein bisschen durcheinander, damit die Leute nicht denken, ich habe Alzheimer. Also ich habe im Krankenhaus nach einem Darmverschluss, einem mechanischen Darmverschluss, mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht und habe angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und zwar wurde mir klar in dem Moment, dass ich so nicht weiterleben konnte. Ich glaube, ich hatte eine schwere Depression. Ich war durch die Scheidung von eben jener schon erwähnten Frau aus Amerika Anfang der Nullerjahre in so eine furchtbare Schieflage geraten, weil ich von meinen Kindern getrennt war, immer nur die sehen konnte, wenn ich in Amerika war, auch nicht von dieser Frau losgekommen bin. Und da habe ich schlimme Dinge getan. War ich wirklich nicht gesund unterwegs, Drogen, Alkohol. Und dann kam diese Zäsur, das war Ende 2014, wo ich eben Notoperationen fast gestorben wäre. Und da habe ich angefangen zu reflektieren und gesagt, jetzt musst du aufhören. Und ich habe dieses Buch eigentlich als Therapie geschrieben.
Was ist denn da passiert? Also da ging es da heiß her? Oder warum konntest du damals nicht klarkommen und hast deswegen auch mit den Drogen angefangen? Weil du ja gesagt hattest, so in den jungen Jahren, wo man das erwarten würde, da war das bei dir überhaupt nicht der Fall.
Ja, bei mir ging es erst los mit 39. Also das ist eigentlich genau umgekehrt. Da hören die meisten Leute auf oder spätestens auf. Da habe ich angefangen. Jetzt habe ich so eine lange Phase gehabt. Ja, ich habe da ein riesiges Loch gestopft, in das ich gefallen bin. Nachdem meine Ehe gescheitert ist, nachdem diese, wie ich immer finde, glücklichste Phase meines Lebens mit den kleinen Kindern über die 90er, dann einfach so abrupt zu Ende ging. Und das habe ich fast nicht überlebt.
Wie hat sich das geäußert? Also was war das für ein Leben, das dann am Ende zu diesem mechanischen Darmverschluss? Interessanterweise muss man dazu sagen, in dem Moment, in dem das passiert ist, standst du auf einer Bühne.
Ja.
Mit den Zimmermännern.
Mit den Zimmermännern stand ich auf der Bühne und ich hatte vorher schon so einen Bauchwandbruch gehabt, in dem sich dann eine Darmschlinge verfing. Deswegen wusste auch meine Ärztin, die zufällig im Publikum war, sofort, was los war. Wie soll man sich das vorstellen? Das ist eigentlich echt nicht jugendfrei. Das sollte man nicht unbedingt jetzt hier im Radio erzählen. Und mein Leben in der Zeit, das beschreibe ich ja in meinem Buch, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Und deswegen lese ich dieses Buch nicht mehr. Das fasse ich nicht mal an. Wie gesagt, das habe ich geschrieben. Und dann war ich auch durch mit dem Thema. Das war keine gute Zeit. Und insofern, ich mag auch selbst kaum noch dran denken.
Wenn man deine Bücher liest, dann hat man den Eindruck, du hast so einen Hang zum Sexuellen und auch zur Abgründen. Das sind also die zwei Dinge, die sich da rauskristallieren. Wir reden ja gleich noch, du bist ja unter die Krimi-Autoren gegangen und hast jetzt einen ziemlich schrillen Krimi gesprochen, aber das ist nochmal, glaube ich, was anderes, ne, als dieses Buch, was du vor 7 Jahren geschrieben hast. Wir hatten ja nicht mal Sex in den 80ern. Das liest sich wie, ja, sehr explizit, sag ich mal.
Ja, also man könnte fast sagen, es ist ein Porno, aber das ist wie auch das, also mit diesem exzessiven Leben habe ich da abgeschlossen und insofern jetzt interessiert mich das Thema nur noch peripher. Also das hat natürlich auch was mit meinem Alter zu tun. Abgründe, ja, Abgründe sind für mich nach wie vor die größten Inspirationen. Und ich glaube auch, wenn es einem nicht ab und zu mal schlecht geht, kann man auch keine guten Songs schreiben. Also wenn jemand immer nur happy ist, da kommt nicht viel Gutes bei raus.
Du hast tatsächlich zu deinen Büchern immer auch parallel Musik geschrieben, ne? Also ist das so, denkst du deine Geschichten immer auch musikalisch?
Für mich sind Bücher einfach nur längere Songs. Also wie gesagt, auch da will ich mich nicht wiederholen, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich wiederhole. Aber für mich sind Bücher schreiben, Musik machen und produzieren, das sind alles nur die gleichen, also sind nur unterschiedliche Ausdrucksformen meiner künstlerischen Persönlichkeit. Mhm. Und insofern ist ein Song schreiben und dann den Song vielleicht verlängern und daraus ein Kapitel machen, so habe ich es ja hatten wir nicht mal Sex in den 80ern, gemacht. Das ist für mich ein ganz natürlicher Prozess. Ich sage nicht, okay, ist jetzt ein anderes Gewerk, jetzt bin ich jemand anderes. Ich bin immer der Gleiche.
Wir haben schon gesagt, zu deinen Büchern gibt es immer auch parallel Musik. Naja, man soll ja nicht immer sagen und auch nie. Aber jetzt hast du zu meinem neuen Buch, Ein kleines Lied über das Sterben, heißt das auch gleichzeitig natürlich dann wieder Musik gemacht. Und zwar heißt das Album Der Schlaffotograf. Muss man sich das zusammen irgendwie zu Gemüte führen? Geht das nur zusammen? Ist das so ein Kombipräparat?
Also hatten wir nicht mehr Sex in den 80ern, war jeder Song ein Kapitel. Hier ist es so, dass 3 Songs vom Album im Text vorkommen.
Ah.
Das heißt, das ist nicht nur ein Background, der da irgendwie so läuft oder so, sondern die sind textlich im Buch und haben da auch jeweils eine Funktion. Und insofern ist da die Verbindung ein bisschen anders. Man soll ja auch nicht immer das Gleiche machen. Aber dass ich tatsächlich einen Song, den ich in dem Fall vorher geschrieben hatte, in das Buch und in die Handlung integriere, das war diesmal neu.
Auch mal was Neues. Man muss ja bei dir wirklich sagen, du bist ja in so einer frühen Phase dann auch in so eine ganz andere Welt gekommen, ja, so ein bisschen in diese Popstar-Welt, da wieder dann irgendwie raus, dann als Medizin, wenn man versucht, bürgerlich, dann irgendwie unternehmerisch tätig gewesen, dann hast du sehr schlechte Zeiten durchlebt, auch sehr dunkle Zeiten, also ein großes Hin und Her. Womit treibst du dich eigentlich immer wieder an?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Jeden Morgen wache ich auf mit so einer Energie. Meine Mutter hat immer gesagt, Timo war schon als kleines Kind immer als erster wach, stand im Bett und lachte und freute sich, wenn wir kamen. Und später soll ich immer gesagt haben, Mama, ich habe heute wieder so eine Lust. Ich habe unheimlich Energie. Ich weiß auch nicht, leider macht mein Körper nicht mehr so mit wie früher. Aber wenn es um die Energie geht, bin ich immer noch sowas von permanent am Start und will was machen. Und der Tag hat einfach nicht genug Stunden für die Pläne, die ich so habe. Und insofern, ich kann es dir nicht sagen. Das ist wahrscheinlich genetisch. Und
bist einfach gesegnet.
Ich bin gesegnet.
Und dabei bist du ja, das habe ich noch vergessen vorhin zu sagen, dem Tod eigentlich zumindest einmal knapp von der Schippe gesprungen mit deinem Darmverschluss.
Ja, das stimmt.
Ja. Und, wieso macht der Körper nicht mehr mit?
Naja, ich bin jetzt mittlerweile 63 und ich bin für mein Alter ziemlich fit. Das liegt aber auch daran, weil ich mich um mich kümmere und nicht mehr so wie früher Raubbau an meiner Gesundheit treibe. Aber natürlich, also da tut dann öfter mal die Schulter weh oder das Knie oder die Hüfte und hat man einfach nicht mehr die Power, also rein physisch dem zu folgen, was man sich irgendwie so im Kopf ausdenkt.
Ja, okay. Wie machst du das mit dem keinen Raubbau mehr betreiben? Hast du da ein paar Tipps? Wie achtest du auf dich?
Also erstmal esse ich sehr kohlehydratearm. Ich habe noch nie geraucht, was natürlich ein großer Vorteil ist. Ich trinke kaum Alkohol. Ich mache viel Sport, vor allen Dingen Ausdauer, aber auch ein bisschen Muskeltraining. Also
ein bisschen ganz vorne dabei. Ganz vorne mit dabei. In deinem neuen Buch, da bist du jetzt unter die Krimi-Autoren gegangen. Also nochmal ein krasser Wandel, muss man sagen, weil das ja vorher nicht so war. Du hast einen Roman zwischendurch noch geschrieben, Die Optimistin.
Ja, ja? Ein Historienroman.
Ja, genau. Also wieder ein ganz anderes Genre. Und jetzt bringt da in deinem neuen Buch eine sehr attraktive Serienmörderin Männer um, die eine gewisse Art von Männlichkeit an den Tag legen. Das musst du jetzt mal erzählen.
Ja, die sind das, das nennt man ja toxische Maskulinität. Die legen eben dieses Fehlverhalten an den Tag, der natürlich auch auf eine Art relativ Zeitgeist ist. Mhm. Aber es ist vor allen Dingen natürlich so, dass so ein Verhalten auch literarisch eine große Chance bietet, weil diese Männer, also meine Serienmörderin Josefa, die bringt die auf eine sehr, sehr brutale Art um. Und was sie dann mit ihnen macht, das wollen wir jetzt lieber nicht verraten. Nur, diese Männer benehmen sich so daneben, legen eben dieses toxische Fehlverhalten an den Tage, dass man gar nicht traurig ist, wenn die dann sterben. Also das heißt, du hast auf der einen Seite eine eigentlich Antagonistin, aber auf eine Art auch eine Heldin, die auf brutalste Weise mordet. Aber du fühlst ein bisschen mit ihr, weil die Typen so ätzend sind, dass da wirklich keiner so besonders traurig ist, wenn die ins Gras beißen.
Das sind natürlich so bestimmte, also ist auch alles stark überspitzt dargestellt in diesem Buch, also fast schon ironisch, würde ich sagen, so ironisch-sarkastisch. Werden da aber auch Gewaltfantasien irgendwie entschärft?
Also erstmal ist es so, ich habe keine Gewaltfantasien. Ich finde aber, dass man im Bereich Gewalt sehr, sehr lyrisch sein kann. Und wenn man das Buch mal liest, so, ich habe die Josefa so inszeniert, wenn die mit der Kettensäge hantiert, das ist schon fast Ballett. Also man hat nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie effektehascherisch das Blut spritzen lasse, sondern es ist eine stilistische Übung. Es hat eine Eleganz. Und diese Frau ist faszinierend und wird auch eher mein Protagonist Tom Mangold, der eben dann irgendwann auf sie trifft, der ist fasziniert von der Frau, der verliebt sich in diese Frau, weil die so wie eine Amazone mit dieser Gewalt umgeht und eher elegant ist. Und gleichzeitig ist sie fürchterlich und schrecklich, aber
da wird jetzt aber nichts mehr aus deinem Leben verarbeitet in diesem Buch. Nee. Ne? Die Autobiografiezeit ist bei dir vorbei.
Ich finde, man sollte in seinem Leben nur eine Autobiografie schreiben und Autoren, die permanent immer nur noch eine Biografie Biografie schreiben, sind für mich nicht so sonderlich interessant. Also nee, das ist nicht biografisch, das Buch.
Also ein kleines Lied über das Sterben, für Krimi-Fans auf jeden Fall mal eine neue Erfahrung, würde ich sagen. Auch für Hamburg-Fans sehr empfehlenswert, weil du ja so viel da in Hamburg, in deiner Heimatstadt, sich auch dreht. Du hast aber auch Vorbilder. Hast du mal so ein paar Urlaubs-Krimi-Tipps für unsere Hörer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde vor allen Dingen natürlich ältere Krimis empfehlen. Es gibt so einige Bücher, die sehr unterschätzt sind in Deutschland. Mein Lieblingskrimi-Autor ist John D. MacDonald. Der hat so eine ganz, ganz lange Serie geschrieben über einen Helden, der heißt Travis McGee. Aber es gibt auch sehr viel gute neuere Krimis, also wie zum Beispiel die Bücher von Dennis Lehane. Der hat Mystic River geschrieben zum Beispiel. Aber der hat jetzt auch gerade diese Serie geschrieben, Smoke, die auf Apple TV gerade läuft. Der hat wunderbare Bücher geschrieben. Da sollte man, der hat unter anderem auch für The Wire Drehbücher geschrieben. Also ein toller Autor, kann man sich alles mal angucken. Ansonsten James Lee Burke. Jedes Buch von James Lee Burke ist eigentlich lesenswert. Ja, ich könnte auch noch eine ganze Menge, haben wir nicht die Zeit für wahrscheinlich.
Oder man nimmt einfach deins, ein kleines Lied über das Sterben. Timo Blunk, vielen Dank für deinen Besuch in SWR 1, Leute.
Vielen Dank für deine Zeit.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.